kann und ich glaube, ich werde einfach spüren, wenn es dann soweit ist, aber wann genau, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Schmerzfreies Skifahren auf Top-Level werde nach diesem Eingriff wieder möglich sein, das sagt ihr Operateur Dr. Christian Hoser.
Sie kann es auf jeden Fall schaffen. Sie hat bewiesen, dass sie es schaffen kann von einer Verletzung, die ja viel schwerer war, muss man sagen. Bin überzeugt, dass sie das schafft.
Anna Veit wird heute aus der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck entlassen. Physios zu Hause werden die Therapie fortsetzen, zunächst mit Hochlagerungen und Lymphdrainagen.
Und nun zum Wetter.
In Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg kommt heute noch einiges an Schnee. In den Tälern handelt es sich vorerst auch noch um Regen, auch kleinräumige Überflutungen sind möglich. Auch vom Dachstein bis zum Hochkar schneit es weiter. Im Norden und Osten Österreichs wechseln Wolken, etwas Sonne und ein paar Schauer- und Graupelgewitter. Im Lauf des Nachmittags sinkt die Schneefallgrenze meist bis ins Flachland. Länger sonnig heute nur im Süden, allerdings heute generell sehr windig und vielfach auch Sturmböen aus Nordwest. Am Nachmittag von Nord nach Süd minus 4 bis plus 8 Grad. Morgen klingt der Schneefall meist am Vormittag ab. Soweit das Wetter von Gunda Schuller.
Radiokolleg. Präsentiert von Wolfgang Ritschl.
Eine ermordete Politikerin, ein komponierender Philosoph und Menschen in Alarmbereitschaft. Diese Themen beschäftigen uns diese Woche im Radiokolleg. Herzlich willkommen. Morgen jährt sich zum 100. Mal der Todestag von Rosa Luxemburg. Er wird in aller Welt mit Tagungen, Podiumsdiskussionen, Buchneuerscheinungen und Veranstaltungen aller Art begangen. Der umstrittenen deutsch-polnischen Revolutionärin widmen wir in knapp 25 Minuten ein Porträt. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, formulierte der Philosoph Friedrich Nietzsche in seiner Götzendämmerung. Was nicht alle wissen, der Denker war selbst auch Musiker. Lieder und Klavierkompositionen von Friedrich Nietzsche ertönen in etwa 40 Minuten in der Musikviertelstunde des Radiokollegs. Eine spärlich beleuchtete nächtliche Gasse, in der ein vermummter Mann mit einem Messer auftaucht. Was uns in einer lebensbedrohlichen Gefahrensituation in maximale Einsatzbereitschaft versetzt, ist das Stresshormon Adrenalin. In Millionen Jahren der Evolution haben Wirbeltiere das System der sogenannten Stressantwort herausgebildet, und wann immer sich der Mensch einem herannahenden Raubtier gegenübersah, wurde die sogenannte Flight-or-Fight-Reaktion, also Kampf- oder Fluchtreaktion, ausgelöst. Doch dieses ausgeklügelte System war ursprünglich nur für eine Dauer von wenigen Minuten vorgesehen. So verwundert es nicht, dass die positiven Wirkungen von Adrenalin und der ihm folgenden anderen Stresshormone im Falle von Dauerstress in ihr Gegenteil umschlagen. Barbara Gassner präsentiert eine von Johannes Gehlich gestaltete Radiokollegreihe über die positiven und negativen Auswirkungen eines Adrenalinschubs.
Markus Schimpel ist Spezialist in Sachen Selbstverteidigung. Er leitet Selbstbehauptungs- und Präventionskurse in ganz Österreich und lehrt Erwachsene und Kinder den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen. Er sucht mit seinen Kursteilnehmerinnen Orte auf, an denen potenzielle Täter ihren Opfern auflauern könnten. Dazu gehören Tiefgaragen ebenso wie abgelegene Landstraßen und Waldstücke. Heute übt er mit seinen Kursteilnehmerinnen an der Höhenstraße in Wien. Adrenalin ist hier ein ständiger Begleiter.
Warum habe ich diese Übung gewählt? Ist einfach, dass man noch einmal tiefer in die Anspannung reinkommt und die Situation, wenn man angegriffen wird, so realitätsnah wie möglich eben präsentieren kann. Ja, das heißt, wer geht allein schon im finsteren Wald gern rein? Das heißt, emotionell sind jetzt die Teilnehmer in so einer Verfassung, dass man sagt, gut, so bin ich jetzt da, wenn ich angegriffen wäre.
Die hier nur simulierte Gefahrensituation entspricht jenem Bedrohungsszenario, für welches das komplexe System der Stressantwort in Millionen von Jahren herausgebildet wurde. Wann immer sich Wirbeltiere einer lebensbedrohlichen Situation gegenüber sahen, löste die damit verbundene Angst die sogenannte Flight-or-Fight, Kampf- oder Fluchtreaktion aus. Das Stresshormon, das bei diesem Prozess als allererstes aktiviert wird, ist der Botenstoff Adrenalin.
Wenn ich den Weg nicht kenne, dann ist es auf jeden Fall noch unheimlicher, sagen wir mal so. Und ja, also schau mal, was jetzt auf mich wartet, wie das Adrenalin zuschlägt.
Durch Adrenalin bemerkt man dann vielleicht andere Kleinigkeiten, die was man vorher nicht so bemerkt hätte.
Wenn wir durch den Park gehen und wir befürchten, dass wir jetzt gleich überfallen werden, weil alles dunkel ist, dann reagiert unser vegetatives Nervensystem sofort. Dieses Nervensystem gibt einen Impuls an die Amygdala, das ist der Mandelkern im Kopf. Die überprüft sofort, ob so etwas schon mal da gewesen ist, eine Situation schon mal da gewesen ist. Gibt ein Signal an die Atmung, an das Herz, das wird alles ein bisschen flacher und wir spüren dann schon eine leichte Aufregung. Das ist das, wenn wir da durchgehen und haben dieses flaue Gefühl.
Ja, aber es war jetzt genau da auf der Strecke, habe ich ein ungutes Bauchgefühl gehabt. Da war schon wieder, ja.
Wenn man das Gefühl hat, was macht man?
Ja, aufmerksamer sein oder einfach gleich umdrehen, nicht weitergehen in dem Fall.
Da im besten Fall eben das machen, was das Bauchgefühl sagt, gell? So wie du gesagt hast, umdrehen, ja. Wäre da sicher die vernünftigste Variante gewesen. Gell, weil es war wirklich was da.
Alexandra Kautzki-Willer ist Endokrinologin und Spezialistin für Gendermedizin an der Medizinischen Universität Wien. Sie erklärt jenen biochemischen Mechanismus, bei dem Adrenalin die inneren Organe in maximale Einsatzbereitschaft versetzt.
Wenn irgendeine Gefahr ist, dann läuft Folgendes ab, dass sofort in einer sehr raschen Reaktion Adrenalin freigesetzt wird. Das geht eben über die Aktivierung vom sympathischen Nervensystem, vom Zentralnervensystem auch gesteuert, dass über den Sympathikus dann eben das Nebennierenmark, wo das Adrenalin und die Katecholamine, die Stresshormone, freigesetzt wird. Primär ist es ausgelegt wahrscheinlich aus der Entwicklung der Menschheit her auf Flucht oder Kampf. Das heißt, es geht der Blutdruck hinauf, es geht die Herzfrequenz hinauf, es wird die Muskeltonus aktiviert, es wird die Durchblutung um die Tätigkeit vom Verdauungstrakt runterreguliert und es geht alles Richtung maximale Einsatzfähigkeit des Körpers.
Wie wichtig Adrenalin für die Mobilisierung sämtlicher Energiereserven ist, beweist auch der Einsatz des Stresshormons in der Notfallmedizin. Das Hormon wird bei Herzstillstand intravenös oder intrakardial verabreicht und bewirkt im besten Fall die Rückkehr der Spontanzirkulation. Der Lebens- und Sozialberater Peter Riese ist einer von vielen Betroffenen, die nach einem Herzinfarkt durch Adrenalin wieder ins Leben geholt wurden.
12.05 Uhr war das genau, wo ich zu ihr gesagt habe, mir geht's gerade nicht gut, sag mal bitte der Krankenschwester Bescheid. Dann habe ich rechts auf dem Monitor geschaut und habe gesehen, dass ich schon tot war. Das war schon eine Flatlinie und das war auch mein letzter Eindruck vom Diesseits. Und dann hat man 20 Minuten, ja, ich sage immer so schön, auf mich rumgetrommelt, ja, und mir dann also die verschiedensten Substanzen gespritzt, unter anderem auch Adrenalin. Und nach 20 Minuten konnte man mich dann zurückholen. Und das war keine Stresssituation, das war ja ein toter Körper, der war nicht mehr im Stress. Na, dem ging es eigentlich relativ gut, ne? Der hatte gar nichts mehr zu tun. Und das Adrenalin hat dann den positiven Stress erzeugt, um mich wieder ins Leben zurückzuholen.
Ein ebenso wichtiges Stresshormon, das auf die Ausschüttung von Adrenalin folgt, ist Cortisol. Anders als Adrenalin wird es nicht im Nebennierenmark, sondern in der Nebennierenrinde gebildet. Es ist dafür verantwortlich, Energie in Form von Zucker bereitzustellen, wie die Endokrinologin Kautzki-Willer erklärt.
Dann kommt die zweite, etwas verzögert einsetzende Phase, wo eben das Cortisol ins Spiel kommt, das zweite wichtige Stresshormon. Das Cortisol ist ein Steroidhormon, das in der Nebennierenrinde gebildet wird. Und das Cortisol wirkt teilweise sehr ähnlich, ist ein kataboles Hormon, das eben auch bewirkt, dass die Glucose ansteigt und auch Lipolyse, Fettabbau und auch, dass Proteine abgebaut werden, dass der Blutdruck ansteigt. Durch diese Mineralokortikoide kommt es dann auch zu mehr Flüssigkeitsretention, Salzerhöhung des Salzgehalts im Körper, also dass der Blutdruck einfach steigt. Und wenn das natürlich, kann man sich vorstellen, jetzt längerfristig chronisch ist, dass man zu hohe Cortisolspiegel hat, dann ist auch Bluthochdruck relativ nahe.
Doch warum lohnt sich der Blick auf Adrenalin und die damit einhergehenden parallelen hormonellen Reaktionsprozesse im Zuge der Stressantwort? In einer Zeit, in der Begriffe wie Stress, Burnout, Work-Life-Balance in aller Munde sind, scheint das Bewusstsein über die gesundheitsschädigenden Wirkungen von Stress bereits Allgemeinwissen zu sein. Doch wer weiß schon, dass im Zuge der Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol jene Organe vernachlässigt werden, die für die unmittelbare Kampfsituation nicht gebraucht werden. Und dazu gehört zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt. Während Adrenalin im Falle einer unmittelbaren Bedrohungssituation oder eines Herzstillstandes kurzfristig seine positive Wirkung voll entfaltet, wird das Gesamtpaket der Stressantwort im Zustand des Dauerstresses für den Organismus zu einem bedrohlichen Rucksack, wie der Endokrinologe und Internist Anton Luger erklärt.
Daher ist es auch sehr logisch davon abzuleiten, dass bei Dauerstress und wenn kontinuierlich zu viel Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin im Blut ist, beziehungsweise auch Cortisol, dass es dann zu einer Beeinträchtigung des Zuckerstoffwechsels kommt. Aber eben auch alle Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, also der schnellere Puls, der höhere Blutdruck. Das ist dann aber auch verbunden mit einem erhöhten Sauerstoffbedarf vom Herzmuskel. Das erhöhte Risiko für Herzinfarkt, aber auch Herzrhythmusstörungen. Es ist aber auch schlecht für die Gefäße.
Der Lebens- und Sozialberater Peter Riese erlitt 2012 einen Herzinfarkt und weiß um die Gefahr von Organschäden, die Dauerstress verursachen kann.
Die Ursache war jetzt gar nicht mehr so sehr Stress, sondern letztendlich hat wahrscheinlich der Dauerstress der Jahre mit dazu beigetragen, inklusive des negativen Essverhaltens und den Zigarettenkonsum, dass sich die Arterien dann zugesetzt haben. Und der menschliche Körper ist ja faszinierend. Der hält so einen Überdruck, hält er jahrzehntelang aus. Aber irgendwann kommen die Symptome, ob das Herzinfarkte sind wie bei mir, Krebs oder psychische Störungen wie Agoraphobie oder Klaustrophobie. Ganz plötzlich kommt so etwas. Und das liegt einfach daran, an dem Verarbeitung, dass der Körper das alles nicht mehr verarbeiten kann.
Der Leiter der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Anton Luger, verweist auf das komplexe System der Hormone und warnt davor, Stresshormone wie das Adrenalin einzeln und gesondert zu betrachten.
Es gibt eine Kommunikation durch gegenseitige Verbindung dieser beiden Systeme, sowohl im Bereich des zentralen Nervensystems, aber auch im Bereich der Nebenniere. Aber man muss sich immer auch bewusst sein, dass das nicht die einzigen Mediatoren sind, sondern dass da viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Und natürlich steigt auch Adrenalin, Noradrenalin, aber es steigt eben ACTH, Cortisol, es steigt aber auch Wachstumshormon, es steigen Renin und Aldosteron. Also es ist viel, viel zu einfach, alles nur auf ein einziges Hormon zurückzuführen.
Auch die Endokrinologin Alexandra Kautsky-Willer kennt die Wechselwirkung von Adrenalin und Cortisol und den biochemischen Teufelskreislauf, der aus der Übermobilisierung von Energie in Form von Zucker resultieren kann.
Es ist beides. Es ist diese gesteigerte Sympathikotonus plus vermehrt Cortisol, diese Dysbalance insgesamt im neuroendokrinen autonomen System, die führt dann dazu, dass man übergewichtig wird, dass man eben gerade im Bauchbereich Fett ansetzt, was wiederum zu Entzündung führt, wiederum zu Atherosklerose. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis, der dann eine Krankheit führt zur nächsten und es wird immer schlechter statt besser.
Wenn die positiven Wirkungen von Adrenalin und Cortisol im Falle von Dauerstress in ihr Gegenteil umschlagen, läge aus der Sicht von Betroffenen natürlich der Wunsch nahe, den Hormonhaushalt der Stresshormone zu messen, um einen etwaigen Überschuss herunterregulieren zu können. Ein schwieriges und nicht besonders zielführendes Verfahren, wie der Endokrinologe Anton Luger meint.
Derselbe Stressor wird von verschiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen und man kann wohl eine Hormonantwort messen, aber ich würde daraus jetzt keine Konsequenzen ziehen. Es ist nicht eine brauchbare Information, um daraus abzuleiten, was man besser oder anders machen könnte.
Gemessen werden kann indes, wie es scheint, die geschlechterspezifische Ausschüttung von Hormonen und damit auch die unterschiedliche Reaktion auf Bedrohungsszenarien durch Frauen und Männer. Die Endokrinologin Kautsky-Willer.
Es ist auch gezeigt worden, dass zum Beispiel bei Stress andere Hirnregionen aktiviert werden, dass Frauen eher das limbische System, amygdala, emotionale Bereich eher aktiviert haben, wobei das halt gemessen wird durch Blutung, stärkere Durchblutung in diesen Arealen ist, mit funktionellen MR-Untersuchungen zum Beispiel. und dass bei Männern andere Areale stärker aktiviert werden. Also, und die Sexualhormone hängen zusammen. Testosteron scheint eher ein bisschen dämpfend zu wirken auf diese ganze Stressachse, Östrogen eher aktivierend. Also das sind ja die Sexualhormone auch im Spiel und die sind nun mal unterschiedlich bei Männern und Frauen. Also eine gewisse biologische Basis ist einfach da.
Die für das Adrenalin so spezifische Stresssituation scheint durchaus unterschiedliche, geschlechterspezifische Bewältigungsstrategien hervorzurufen.
Man nimmt an, dass die Coping-Strategien möglicherweise im Großen und Ganzen unterschiedlich sind, dass Männer eben diese Fight-or-Flight-Reaktion haben, so wie noch früher, Flucht oder Kampf, und Frauen eher dieses Tend and Befriend, das heißt eher das Behüten und Bewahren und eben gemeinsam Schutz suchen. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht, aber es ist auch heute übertragbar schon so, dass Frauen und Männer eben bei Stresssituationen teilweise anders damit umgehen und dass Frauen eher sozial orientiert sind und eher eben versuchen, in der Gemeinschaft irgendwie die Lösung zu finden, während Männer eher leistungsbezogen sind und eher ichbezogen sind, teilweise bei Stress sogar egozentrischer werden, was man auch in Studien gezeigt hat, während Frauen noch empathischer werden und noch sozialer.
Was aus feministischer Sicht wie eine Fixierung tradierter Geschlechterrollen anmutet, dürfte gewisser biologischer Grundlagen nicht entbehren. Andererseits, so Kautsky-Willer, ist das spezifische Rollenverhalten von Frauen durch ein geändertes Selbstbild einem zunehmenden Wandel unterworfen.
Bei Frauen dürfte psychosozialer, emotionaler Stress mehr eine größere Rolle spielen, vor allem wenn irgendwer in der Familie betroffen ist, während bei Männern, zumindest in der Vergangenheit und aus den Studien, eben eher dieses aufs Berufs- und leistungsbezogene Stress macht. Aber das ändert sich alles gerade, vielleicht ist es in 10 Jahren anders.
Der Internist und Endokrinologe Anton Luger sieht indes bei der Entwicklung von geschlechterspezifischen Stressantworten nur einen zweitrangigen Verhaltensunterschied.
Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist halt nur einer. Es ist sicherlich noch viel wesentlicher, wie die Entwicklung, wie die Geschichte eines Individuums ist, wie er eben verschiedene Stresssituationen verarbeiten oder eben nicht mehr verarbeiten kann. Wie es verarbeitet wird, da spielt ja auch viel die Erfahrung eine Rolle. Das beginnt mit der Kindheit und insbesondere in Phasen der Kindheit und der Jugend sind sehr entscheidende Prägungen, wie ein Phänomen wahrgenommen und verarbeitet wird.
Die Endokrinologin Kautsky-Willer verweist diesbezüglich auf Studien, die nicht nur den Einfluss der Stresshormone der Mutter auf das ungeborene Kind nachweisen, sondern auch geschlechterspezifische Unterschiede bei der Reaktion auf pränatale Stressoren zeigen.
Viele Effekte, die wir sehen, sind auch darauf zurückzuführen, dass eine unterschiedliche fetale Programmierung stattfindet. Das heißt, es sind Einflüsse schon ungeboren im Mutterleib von außen, sei es, dass die Mutter zu viel oder zu wenig sich ernährt, also sowohl Unübernährung als auch Mangelernährung, sei es, dass sie raucht, sei es Alkoholkonsum. Das kann sich unterschiedlich auswirken, ob es Bub oder Mädchen ist. Und auch Stress der Mutter gibt es Daten, dass sich es unterschiedlich auswirkt, dass zum Beispiel bestimmte psychiatrische Erkrankungen, Schizophrenie oder auch ADHS, was ja beides bei Buben häufiger ist, auch durch Stress der Mutter zum Beispiel zusätzlich begünstigt wird, gerade bei den männlichen Nachkommen.
Der Lebens- und Sozialberater Peter Riese hat sich eingehend mit der Stressantwort von Säuglingen beschäftigt. Im Falle emotionaler Vernachlässigung, so Riese, lässt die Ausschüttung von Stresshormonen nicht lange auf sich warten.
Der Stress, der fängt ja schon an, wenn man zum Beispiel alte Bücher liest. Ach, was heißt alte Bücher? Da gibt es sogar ziemlich neue Bücher, die da sagen, also lass das Kind ruhig mal schreien. Weil der Säugling soll nicht dich erziehen, sondern du musst den Säugling erziehen. Und wenn ich dort liege in meiner Wiege und schreie und es kommt niemand, was passiert denn dann? Ich sage mir doch, mein Umfeld ist feindlich, ich bin alleine, ich muss mich selbst beschützen. Und in dem Augenblick passierte genau das Gleiche wie bei einem erwachsenen Menschen. Die Angstreaktion entsteht da. Sofort reagiert alles genauso wie bei dem Erwachsenen. Das System ist ja fertig, wenn das Kind auf die Welt kommt. Und der Säugling, der weiß nicht, dass die Angst gleich vorbei ist. Bei dem bleibt das dann aufrecht. Und das Kind ist geschädigt mit einem überhöhten Hormonspiegel.
Die Anhäufung derartiger emotionaler Vernachlässigungen und die damit verbundenen Stressreaktionen könnten laut Peter Riese zu erheblichen psychischen Folgeschäden führen.
Dadurch entstehen natürlich fatale Sachen. Es wird im Kindergarten misstrauisch anderen Kindern gegenüber, weil das Noradrenalin ja permanent arbeitet. Die Sinne sind extrem geschärft. Es bekommt Autoritätsprobleme, ja, weil es lässt mal keine Fünfen gerade sein, sondern achtet auf jede Kleinigkeit. Beziehungsschwierigkeiten entstehen nachher, weil bei dem Partner, der wird immer ganz genau gescannt. Jede Kleinigkeit wird übermäßig und übergroß aufgenommen. Und jeder Impuls, der gegeben wird, also jede kleine Aufregung, lässt dann diesen Hormoncocktail überschwappen.
Bei all dem komplexen Zusammenspiel der unterschiedlichsten Stresshormone stellt sich die Frage, was sich aus dem Fokus auf das spezifische Stresshormon Adrenalin schließen lässt. Ein Blick auf die ursprüngliche Funktion von Adrenalin aus evolutionsbiologischer Sicht erscheint dabei hilfreich. Seine Ausschüttung war und ist nur für einen äußerst kurzen Zeitraum der Alarmbereitschaft gedacht. Vereinfacht gesagt, verschwand nach der unmittelbaren Konfrontation des Menschen mit dem Säbelzahntiger die Notwendigkeit der weiteren Ausschüttung von Stresshormonen. Übertragen auf die heutige Zeit folgert Angelika Kautsky-Willer daraus:
Das Wichtigste ist immer, dass man nach einem stressigen Event oder was, dann sich selber und dem Körper die Chance gibt, wieder runterzukommen und sich zu entspannen. Und dann kann man wieder fürs Nächste gewappnet sein. Das Schlechte ist ja dieses chronisch erhöhte Stresslevel, wo dann eben auch Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und letztlich Depressionen dann auftreten, die auch ja irgendwie miteinander zusammenhängen in der Pathophysiologie, wo wir aber auch noch zu wenig wirklich wissen.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zur heutigen Zeit bestand darin, dass die Kampf- oder Fluchtsituation vor zigtausenden Jahren zumeist an der frischen Luft stattfand und in den meisten Fällen Flucht und damit körperliche Ertüchtigung zur Folge hatte. Daraus ergeben sich die nur allzu bekannten Schlüsse, dass Stress und die Ausschüttung von Adrenalin von Erholungsphasen mit Bewegung an der frischen Luft abgelöst werden sollten, um den Stresshormonspiegel wieder abzubauen. Der ehemalige Herzinfarktpatient Peter Riese hat diese Binsenweisheit befolgt und läuft seit Jahren Marathon, in diesem Fall sogar gegen den Rat der Ärzte. Der Lebens- und Sozialberater hat eine Operation am Herzen sogar abgelehnt, da sich in seinem Fall im Zuge einer Arteriogenese ein natürlicher Bypass in Form von kleinen Arterien gebildet habe.
Man hat mir gesagt, ich darf keiner Straßenbahn hinterherlaufen, das wäre für mich tödlich, ich würde dann aber auch tot bleiben. Und da sage ich, so kann ich nicht leben, sage ich, und ich trainiere jetzt für einen Marathon. Und dann hat er gesagt, ja, Prost. Und das hat mir auch soweit keiner weiter geglaubt, aber ich habe es gemacht. Ich habe dann 3,5 Jahre später den Vienna City Halbmarathon, erfolgreich bin ich den gelaufen. Mit noch verschlossenen Herzarterie, also es geht.
In Zeiten zunehmender Tätigkeit am Schreibtisch ist das Bedrohungsszenario durch den sprichwörtlichen Säbelzahntiger und die damit einhergehende Ausschüttung von Adrenalin überholt. Längst sind es Überforderung am Arbeitsplatz, Rationalisierungsmaßnahmen, Zeitdruck und überhöhte Selbsterwartungen, die den Adrenalinspiegel vor und neben den Bildschirmen in die Höhe schnellen lassen. Der Säbelzahntiger scheint vielmehr als abstraktes Wesen in unserer Vorstellungswelt weiterzuleben. Unsichtbar und als alter Ego beim zunehmenden Kampf gegen sich selbst.
Wenn man nicht diese Gelassenheit an den Tag legt, wenn man sich ständig selbst in Frage stellt, dadurch entsteht dieser Stress. Also das ist ja schon eine Kampfsituation. Und wenn man mit sich selbst kämpft, das Körpersystem reagiert sofort. Das ist also ein faszinierendes System. Das ist gut für den Kampf, gut für den Sport, schlecht für den Schreibtisch. So kann man das vielleicht sagen. Ja? Und am Schreibtisch wird es auch nicht abgebaut.
Wiewohl sich die Bedrohung durch unmittelbare Gefahren im Zuge der Zivilisation auf ein Minimum reduziert hat, stellt sich auch heute die Frage, wie der Mensch im Angesicht des Säbelzahntigers, das heißt Angreifers, reagieren soll. Kämpfen oder flüchten? In den späten 80er Jahren konnte der britische Psychologe Jeffrey Alan Gray neben dem Reaktionsschema Fight or Flight eine weitere Stressantwort von Wirbeltieren feststellen. Freeze or Fright, die sogenannte Angststarre. Damit gehe, so Gray, eine Muskellähmung und die Intention, sich totzustellen, einher. Für den Experten in Sachen Selbstverteidigung, Markus Schimpel, ist das Erstarren aus Furcht die schlimmste aller Reaktionsmöglichkeiten. Er rät seinen Kursteilnehmerinnen noch immer zur besten aller Strategien, die Beine in die Hand zu nehmen und zu flüchten.
Nur in 5% der Fälle muss ich gewisse Sachen anwenden, die man zum Beispiel im ersten Teil gemacht hat, wenn ich gewürgt wäre, wenn ich festgehalten wäre. Da muss ja irgendwie überraschend aufgetaucht sein, dass das passiert. Und da muss ich mir natürlich wehren. Ja. Aber da reden wir von 5% der Angriffsfälle. In 95% der Fälle habe ich die Möglichkeit zu flüchten.
Vorausgesetzt, man lässt sich nicht von seiner Angst lähmen und der Fluchtweg ist frei. Im morgigen zweiten Teil seiner Radiokolleg-Reihe über Menschen in Alarmbereitschaft berichtet Johannes Gehlig von der beruhigenden Wirkung des Fallschirmspringens. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Das ist einer der berühmtesten Sätze des 20. Jahrhunderts. Formuliert hat ihn die deutsche Sozialistin Rosa Luxemburg in einer scharfen Kritik an Lenin und der bolschewistischen Revolution in Russland, die mit Andersdenkenden in der Regel ja eher kurzen Prozess gemacht hat. Kurzen Prozess haben allerdings auch die Angehörigen eines rechten Freikorps in Berlin gemacht, als sie Rosa Luxemburg und ihren Mitkämpfer Karl Liebknecht vor 100 Jahren am 15. Jänner 1919 in Berlin ermordeten. Die deutsch-polnische Revolutionärin ist auch 100 Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod noch umstritten. Für die einen ist Rosa Luxemburg eine kompromisslose Kämpferin für soziale Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft. Die anderen sehen in ihr vor allem die kommunistische Revolutionärin, die einer Diktatur des Proletariats das Wort geredet hat. Günter Keindelsdorfer porträtiert eine Ikone der Widerständigkeit.
Es ist ein festes Ritual. Jedes Jahr am 2. Jännerwochenende marschieren mehrere tausend Menschen aus dem linken Spektrum zur Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde, um der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts am 15. Jänner 1919 zu gedenken. Eine Tradition, die auf die Anfangsjahre der Weimarer Republik zurückgeht. Spätestens mit ihrer Hinmetzelung durch rechtsextreme Freikorpssoldaten ist die Rote Rosa so etwas wie eine Ikone der internationalen Linken geworden, eine Art heilige Johanna der Revolution.
Rosa Luxemburg war eine Revolutionärin durch und durch.
Verena Moritz, Historikerin an der Universität Wien.
Sie war leidenschaftlich, sie war leidensfähig, wenn man jetzt an ihre langen Haftstrafen denkt. Sie war unglaublich couragiert und kämpferisch. Sie war zweifelsohne eine beeindruckende Persönlichkeit.
Rosa Luxemburg hatte eine spitze Zunge. Sie war sehr, sehr intelligent und hatte ihre Intelligenz wie ein Muskel trainiert.
Der Historiker Jörn Schüttrumpf leitet die Fokusstelle Rosa Luxemburg in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Was Schüttrumpf an der Lenin-kritischen Mitbegründerin der KPD beeindruckt, dass Rosa Luxemburg die Ideale des bürgerlichen Humanismus mit dem emanzipatorischen Anspruch eines kämpferischen Sozialismus verband.
Sie war die Einzige, die mit voller Konsequenz den sozialistischen Gedanken und die politischen Freiheiten, die uns das 18., 19. Jahrhundert gebracht hatten, als untrennbar betrachtete. Das machte sie auch so verhasst unter vielen ihrer ursprünglichen Anhänger.
Also der Lebensweg hat mich schon sehr beeindruckt, wie jemand hier mit so großer Konsequenz seine Ideen verfolgt.
Der Historiker Ernst Pieper hat soeben im Blessing Verlag zum 100. Todestag Rosa Luxemburgs eine große 800-seitige Biografie der deutsch-polnischen Revolutionärin vorgelegt.
Ihr Wirken in der deutschen Arbeiterbewegung hat ja doch tiefe Spuren hinterlassen, die heute, glaube ich, oftmals auch unterschätzt werden, so häufig ihr Name im Munde geführt wird.
Rosa Luxemburg stammte, wie Wilhelm Liebknecht, Viktor Adler, Jean Jaurès und andere führende Repräsentanten der europäischen Arbeiterbewegung, aus dem Bürgertum, in ihrem Fall aus dem Bildungsbürgertum.
Geboren wurde Rosa Luxemburg am 5. März 1871 in der polnischen Stadt Zamość, als fünftes und letztes Kind einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Der Historiker Jörn Schüttrumpf, Herausgeber des Buchs »Rosa Luxemburg oder der Preis der Freiheit«, skizziert das Milieu der luxemburgischen Kindheit, das ein spezifisch osteuropäisches Milieu war.
Ihre Kindheit hat sozusagen ein Doppelgesicht. Wir hatten zum einen von Dorpat an der Ostsee einen Streifen bis runter nach Odessa am Schwarzen Meer, wo es ein Bildungsbürgertum, was mehr dem 18. Jahrhundert der Goethezeit verpflichtet war, das sich am eigentlichen Kapitalismus, der dort erst sich regte, noch nicht sonderlich beteiligte. Dazu gehörte auch der Vater von Rosa Luxemburg, der war Holzhändler, aber er war kein reicher Mann, noch kein erfolgreicher Mann. Der Vater verehrte die deutsche Kultur über alles und es wurde selbstverständlich zu Hause Deutsch gesprochen. Die Mutter verehrte vor allem die französische Kultur und es wurde Französisch gesprochen. Russisch war die Sprache der Besatzer, da musste sie ihr Abitur machen. Und die erste Fremdsprache in Russisch-Polen war Polnisch, was sie natürlich verstand. Was sie verstand, aber ablehnte und soweit wir wissen auch selbst nicht sprach, war Jiddisch. Das war für sie rückwärtsgewandt. Sie wollte nach Europa, sie ging in die europäischen Sprachen. Sie war schriftlich trilingual, polnisch, deutsch, russisch und sie sprach außerdem noch Italienisch und Französisch.
Die übernationale Kultur Osteuropas, in der Rosa Luxemburg ihre Prägungen erfuhr, ist im 20. Jahrhundert so gut wie ausgerottet worden. In den Schrecken zweier Weltkriege und des Holocaust, wie Jörn Schüttrumpf betont.
Dieser Streifen zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer war besiedelt von Polen, Balten, sehr, sehr viele Juden, sehr, sehr viele Deutsche, Rumänen, Ukrainern. Dieser Streifen ist zwischen 1914, also während des Ersten Weltkrieges, und 1948, bis dann die letzten Kämpfe in Ostpolen beendet wurden, in der Mitte von dem Ganzen lag der Holocaust, so oft militärisch und polizeilich umgegraben worden, dass von dieser Kultur, aus